Herzlich willkommen zu Zukunft Jugendarbeit. Ideen und Perspektiven für Kirche und die Arbeit mit jungen Menschen. Mein Name ist Roger Schmidt. Ich bin Leiter des Studienzentrums für evangelische Jugendarbeit in Josefsthal. Für unsere erste Ausgabe des Podcasts Zukunft Jugendarbeit konzentrieren wir uns auf lebendige Geschichte. Wir sprechen mit Wolfgang Noack, dem Vorsitzenden des Beirats des Studienzentrums für evangelische Jugendarbeit in Josefsthal und seit fast 34 Jahren Redakteur der Zeitschrift für Jugend- und Bildungsarbeit Das Baugerüst. Wolfgang tritt in diesen Tagen in den Ruhestand. Das ist Grund genug für uns, mit ihm darüber zu sprechen, was es heißt, intensiv über Jugendarbeit nachzudenken. Herzlich willkommen, Wolfgang Noack.
Ja.
Für unser Gespräch heute in Zukunft Jugendarbeit. Unsere Idee ist zu fragen, wie denke ich eigentlich über Jugendarbeit nach? Und ich habe Wolfgang als jemanden kennengelernt, der beruflich auch darüber hinaus sehr intensiv über Jugendarbeit nachdenkt. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du dir heute Zeit nimmst für das Gespräch.
Gerne.
Du bist seit einiger Zeit Redakteur der Zeitschrift Baugerüst.
Ja.
Wann hast du denn angefangen beim Baugerüst?
Naja, meine berufliche Tätigkeit begann beim Baugerüst 1985. Ich hatte vor einige Jahre als Jugendbildungsreferent bei der evangelischen Landjugend gearbeitet. Komme ganz her noch als Ehrenamtlicher, noch aus dem Dekanat Fürth. Aber beim Baugerüst bin ich seit 1985. Das war ja die Zeit, als das Baugerüst ziemlich auf der Kippe stand, weil es keine Zukunft mehr im Amt für Jugendarbeit hatte. Es gab damals einen Landesjugendpfarrer, der sich davon getrennt hat. Und dann gab es einen Verein zur Förderung evangelischer Jugendarbeit. Und der hat dann mit einiger Umstrukturierung, auch zeitlich, es war dann eine halbe Stelle, und mit 4 Heften pro Jahr, nicht mal mit 6 Heften pro Jahr. Und seitdem mache ich diese Zeitschrift mit sehr viel Freude, mit großem Engagement.
Genau. Aber ja, genau. Lass uns noch mal ein bisschen zurückgehen. Du sagst, du hast als Ehrenamtlicher in Fürth angefangen. Was waren denn so deine ersten Kontakte mit Jugendarbeit?
Naja, ich komme eigentlich von meiner religiösen Sozialisation her. Ich bin in der Freikirche groß geworden, bei den Methodisten. Das wurde mir sehr schnell zu eng, das Ganze da. Und ich habe dann angefangen, als 16, 17-Jähriger, bei der evangelischen Jugend in Fürth. Wir hatten damals in einem Stadtteil von Fürth, bei der Kirchengemeinde in Stadel, gab es eigentlich Jugendarbeit nur über den CVJM, wobei das eigentlich mehr die Jugendarbeit der Kirchengemeinde war und hatte mit dem CVJM nicht diese Verbindung gehabt. Und da habe ich Jugendarbeit gemacht, da habe ich Jugendgruppen gehabt, eine Kindergruppe gehabt. Mhm. Und hatte dann sehr viel Kontakt zum Dekanat Fürth, zum damaligen Dekanatsjugendreferenten, und bin dann sehr schnell auch in den Dekanatsjugendkonvent gewählt worden und war dann einige Jahre Konventsvorsitzender in Fürth.
Mhm. Und dann, aber das war noch nicht dein erster beruflicher Schritt dann, in die Richtung Jugendarbeit zu gehen?
Diese Jugendarbeit ist für sehr viel verantwortlich. auch für eine Berufsbiografie, die vielleicht ohne die Jugendarbeit gar anders verlaufen wäre. Ich habe nach der Realschule, wollte ich eigentlich auf die Filmfachschule nach Berlin gehen. Und da war die Voraussetzung eine Fotografenlehre oder ein Praktikum bei einer Rundfunkanstalt. Und wie Eltern so sind, die sagten, das ist eine Lehre. Ich habe eine Fotografenlehre gemacht und war davon überzeugt, auf die Filmfachschule oder auf diese Rundfunkschule, heute ist es die ARD-ZDF-Akademie, zu gehen, hatte da auch einen Studienplatz. Ja, und dann kam, ich sage das mal in Anführungszeichen, da kam die doofe Jugendarbeit dazu. Und die ganz, ganz viel verändert hat. Und die dann dazu geführt hat, dass ich meinte, ich müsse jetzt unbedingt hier in die Hauptberuflichkeit überwechseln. Habe dann das Abitur nachgemacht, habe dann Sozialpädagogik studiert und bin so in die berufliche Karriere der Jugendarbeit eingegangen. Habe dann später nochmal eine journalistische Ausbildung gemacht. Aber das kam ja dann erst beim Baugerüst. Aber die Jugendarbeit ist dafür verantwortlich, dass ich etwas anderes beruflich gemacht habe, als ich eigentlich geplant habe.
Was hat dich denn da so begeistert an der Jugendarbeit in deiner ehrenamtlichen Zeit?
Naja, es war sicherlich die Freiheit, was tun zu können, Also wir hatten damals ein Haus in Staden, das dem CVM gehörte, mit einem Sportplatz dabei und mit vielen Räumen. Und da konnten wir schalten und walten da drin, haben verschiedene Jugendgruppen gehabt. War natürlich selber lange Jahre Teil einer Gruppe, die damals den DDR-Namen Junge Gemeinde trug. Das war damals noch so. Und in der bin ich aufgewachsen und mit denen haben wir Fahrten gemacht und mit denen haben wir Unternehmungen gemacht und so bin ich halt in die Jugendarbeit reingewachsen und habe dann auch auf Dekanatsebene sehr schnell Kontakte gehabt und es war die Zeit, als die neue Ordnung, die kam ja Anfang der 70er Jahre heraus.
Die Ordnung der evangelischen Jugend in Bayern?
Die Ordnung der evangelischen Jugend in Bayern, dass die damals diskutiert wurde und wir hatten ja ganz viele politische Themen zu diskutieren. Das war einfach die Zeit, wo sehr viel Aufbruch da war und das hat mich auch gereizt, damit zu machen.
Genau, du hast gesagt, Sozialpädagogikstudium, dann erste Stelle gleich bei der Landjugend?
Ja, das war auch, ich war damals in der Regionalkonferenz Nürnberg, heute heißt es Kirchenkreiskonferenz, und habe da verschiedene Menschen kennengelernt, alles Hauptberufliche, so legendäre Namen wie Manfred Zippel oder Georg Frisch oder Willy Haas. Die hatten damals ein Konzept geschrieben über die Ausbildung Ehrenamtlicher. Und da war ich als einziger Ehrenamtlicher dabei. Ganz witzig nebenbei war auch die Sache, die kamen alle damals, war die Zeit, als alle Hauptberufliche einen Aktenkoffer hatten. Ich musste mir dann auch einen kaufen als Ehrenamtlicher. Das war dann einfach, um da eine Augenhöhe zu schaffen. Ja, und das hat mich irgendwie gereizt, diese Ausbildung Ehrenamtlicher. Ich habe dann auch meine Abschlussarbeit über die Ausbildung Ehrenamtlicher geschrieben und es kam dann, weil der Werner Lauterbach aus Pappenheim als Hauptberufiger mit in diesem Kreis war, lernte ich die Landjugend kennen. Ich habe mit Land nie was zu tun gehabt, ich bin ein reines Großstadtkind und bin dann zu diesem Jugendverband gegangen und habe da eigentlich ganz viel auch machen können und auch ganz viel gelernt, weil es ist ein sehr engagierter Kreis von Mitarbeitern, weil die Landjugend dann nochmal ganz, ganz selbstständig organisiert ist, ganz wenig Hauptberufliche hat und ich damals auf Bezirksebene als Hauptberufliche gearbeitet habe und ganz viel auch in Pappenheim an Fortbildungen für Ehrenamtliche gemacht habe. Und das war eigentlich der Grund, warum ich da hingegangen bin.
Also eben die... Ja. Genau, eben die Möglichkeit auch direkt mit Ehrenamtlichen zu arbeiten.
Mit Ehrenamtlichen arbeiten, ja genau. Das war der Reiz damals, ja.
Mhm, toll. Gut, und dann kam dieser Übergang neben den anderen Möglichkeiten, die sich ergeben haben, jetzt auch eben im Baugerüst zu arbeiten. Warst du noch weiterhin in Pappenheim dann? In den ersten
Zeit? Naja, ich weiß gar nicht, über welche Schiene. War es dann schon die Josefsthaler Schiene, weil ich Roltanisch kannte? Bin ich in die Redaktion gekommen, also als Nebenberufiger, wie das ja die ganze Redaktion ist, bis auf den einen Festangestellten. Und da habe ich mitarbeiten können, damals mit Rolf Harnisch, mit Manfred Zippel, zur Zeit eben noch als Renate Kral, noch als Referentin im Amt für Jugendarbeit, das Baugerüst gemacht hat und da war ich Mitglied und als dann diese Umstellung kam, das 1984, als es diskutiert wurde, wo das Baugerüst dann hingeht, nachdem diese Stelle im Amt für Jugendarbeit gestrichen wird, da hatte ich mich beworben und über Gerhard Bückel bin ich dann in die Redaktion gekommen und da hingeblieben.
Und du meintest, das war dann schon eine ziemliche Übergangszeit, zu sagen, wie kann das sein ohne Amt für Jugendarbeit und als eigenständige Publikation. Was waren dann so die ersten großen Aufgaben, die
zu klären? Naja, es war damals so, dass die Debatte war ja, geht das Baugerüst zur AIJ oder bleibt es in Bayern? Und der damalige Generalsekretär Wilmann Schmieder war noch im Amt für Jugendarbeit und es war die große Konferenz, wo es dann nun zukünftig beheimatet sein soll. Und die Bayern wollten das Baugerüst nicht hergeben. Und von daher war der Name ja schon immer dem Verein zur Förderung evangelischer Jugendarbeit gehörte und dann ging es eben mit einer ziemlichen spitz auf Knopf gerechneten Haushalt ging es dann los und wir mussten uns sehr, sehr einschränken, weil auch die ganze Arbeit, die früher in der Druckerei gemacht wurde, die ganze Produktion, also neben der Redaktion auch die Produktion, die ist dann in die Redaktion gekommen. Also ich musste das ganze Heft von Anfang an druckfertig produzieren. Und das war schon eine Herausforderung. Gut, da hatte ich natürlich als Fotograf meine gewisse grafische Voraussetzungen, aber damals ging es schon darum, dieses Heft auch zeitnah und auch ordentlich zu produzieren, in einer Art und Weise, die man erstmal sich auch selber aneignen musste. Das war vielleicht die große Herausforderung, neben den ganzen Redaktionsarbeiten. Also da gab es ja spannende Themen, die wir die Jahre über so behandelt haben.
Genau, da möchte ich natürlich auch mal besonders drauf reingehen, nachdenken über Jugendarbeit. Das passiert ja im Baugerüst. Wie ist denn der Prozess? Wie kommt ihr auf Heftthemen? Wie kommt ihr auf Themen, über die dann Leute schreiben? Wie wird diskutiert im Baugerüst-Redaktionsteam?
Ja, also das Baugerüst-Redaktionsteam besteht ja aus 12 Personen, also dreimal 4 Personen von diesen 3 Herausgebergruppen, von dem Verein zur Förderung evangelischer Jugendarbeit, von der AJ und von dem Bayerischen Jugendarbeit. Diese 12 Plätze sind nicht immer alle gleich besetzt, aber dieser Redaktionskreis kommt für jedes Heft in der Regel zweimal zusammen. Das sind dann 10 Sitzungen pro Jahr. Das ist ein sehr diskussionsfreudiger Kreis. Das macht es für den Redakteur manchmal nicht so einfach. Und hier wird ein Thema andiskutiert, schon so, als ob wir jedes Mal das Rad neu erfinden müssen. Aber trotzdem, es ist ein sehr kompetenter, engagierter Kreis, macht sehr viel Spaß, in dieser ersten Sitzung ein Thema, was vorher mal in einer Jahreskonferenz nach Rücksprache mit verschiedenen Gremien der evangelischen Jugendarbeit in diesem Thema festgelegt worden und dann eben in einer ersten Sitzung wird hier wild diskutiert, es wird ein Brainstorming gemacht und ich ging dann in aller Regel mit einem Wust an Informationen und Zetteln und Mitteilungen ging ich dann an den Schreibtisch und habe dann einen ersten Redaktionsplanentwurf zusammengestellt, der, wenn es gut ging, dann in der zweiten Sitzung korrigiert wurde, mit Namen versehen wurde und dann auch in die Anfrage der Autorinnen und Autoren gegangen ist. Wenn es schlecht ging, hat man mir den ganzen Redaktionsplan wieder umgeworfen und wir sind an ganz anderem Ende dahinter rausgekommen. Wir haben 7 Monate Vorlauf. Das heißt, wir diskutieren jetzt gerade 2 Hefte an oder ein Heft an in 2 Monaten, haben dann eine Anfrage an die Autorinnen und Autoren. Die haben dann 3 Monate Zeit, um das zu schreiben. Nicht, weil das so lange dauert, sondern weil man einfach dann die Möglichkeit hat, das länger liegen zu lassen. Und da kriegt man eher Zusagen von Menschen, die schreiben. Und dann haben wir nochmal 2 Monate Zeit, um das zu produzieren, zu redigieren, auszuwählen, ist das Thema ausreichend behandelt worden, mit Bildern zu versehen und dann eben auch in die Endproduktion zu gehen.
Ich meine, es ist immer beeindruckend zu sehen, welche Vielzahl von Autoren und Autorinnen ihr habt. Ja. Kriegst du viele Absagen, wenn du Anfragen stellst?
Also, wenn ich das so die letzten Jahre Revue passieren lasse, dann ist es wesentlich schwieriger geworden, heute Autorinnen und Autoren zu bekommen. Es gibt einen Stamm von Autoren, die man immer wieder mal fragen kann, so auch im universitären Bereich oder auch im Bereich der Konzeptionsreferenten innerhalb der EKD oder auch einfach Menschen, die auch dem Baugerüst verbunden sind. Was wir schwieriger bekommen, sind Menschen, die auch flott und schreiben können, auch über ein Thema, was vielleicht auch nicht ihr ganz Spezialgebiet ist, also auch journalistische Menschen, weil wir einfach die großen Honorare nicht bezahlen. Unser Honorar ist lächerlich gering. Das langt mal für ein Essen gehen am Abend, aber dann ist auch schon Schluss, man kann davon nicht leben. Und von da ist es schwierig geworden, auch die Menschen zu überzeugen, da auch schreiben zu wollen. Es sind immer wieder Kontakte da zu verschiedenen Einrichtungen, zu Universitäten und so, aber man bekommt es immer wieder noch. Aber man muss sich bemühen. Es gibt Absagen und dann muss man irgendwie nochmal, da haben sie noch die 3 Monate da, dann nochmal nachfragen, wenn das nicht bis zu dem Datum ist, geht es vielleicht irgendwie 4 Wochen später. Und dann klappt das in aller Regel dann schon. Also bisher sind alle Hefte gefüllt worden.
Genau, aber was, wenn du so zurückdenkst, was war denn ein thematisches Heft, wo es besonders schwierig war? Nicht nur praktisch, sondern wo vielleicht auch es inhaltlich einfach in den Diskussionen so hoch herging, dass es wirklich harte Arbeit war für dich, das alles zusammenzubringen.
Naja, also es gibt ja... Ich würde mal sagen, 3 unterschiedliche Kategorien von Heften. Das eine ist das, was auch gut nachgefragt wird, das sind Konzeptionshefte. Also wir hatten jetzt gerade ein Heft über Übergänge, das heißt also Konfirmandenarbeit, Jugendarbeit. Das ist ein Renner, so ein Heft. Und das wird auch sehr stark nachgefragt, weil auch das Menschen benutzen, um ihre eigene Konstitutionsdebatte vor Ort voranzuschieben.
Ja? Ich mache ganz kurz, könntest du den ein bisschen nach vorne schieben?
Ja, das habe ich schon mal versucht, aber es geht irgendwie
nicht. Ah, es geht nicht?
Es geht irgendwie nicht. Ich mache mal so. So ist
besser. So ist viel besser, genau. Danke dir.
Ja. Also solche Konzeptionshefte, die gehen gut und da bekommt man auch ganz gut Menschen, die dann nochmal dazu schreiben. Wenngleich es bei den Autoren, also da muss man jetzt vorsichtig sein, wenn das über veröffentlicht wird, es gibt unterschiedliche Menschen, die auch unterschiedlich gut schreiben. Also es gibt Praktiker, die sich vielleicht auch beim Schreiben ein bisschen härter tun die kriegt man schon, wenn man, ja, man muss überreden, dazu schreiben. Und dann gibt es halt universitäre Menschen, die relativ flott schreiben, aber dann oft auch zu lang schreiben, da muss man dann kürzen wiederum. Also da ist auch bei den Autoren gibt es dann sehr unterschiedliche Kategorien. Also das ist eine Heft, diese Konzeptionshefte. Das andere ist so politische Hefte oder auch theologische Hefte, also die so mehr so im theoretischen Bereich, die auch so für die persönliche allgemeine Fortbildung dienen, die jetzt nicht sofort verwertbar sind, aber da gibt es Hefte zum Thema Gottesbilder oder zum Thema Helden oder zum Thema Sozialraum. Da bekommt man schon auch Menschen, die schreiben die ist allerdings schwieriger auch unter die Menschen zu bringen, weil das ja keine unmittelbar verwertbaren Hefte sind. Und dann gibt es, wir haben das immer schöne Hefte genannt, das sind auch so feuilletonistische Themen wie Feuer, Wasser, Erde, Luft oder auch das Thema Sehnsucht. Das ist mehr so ein Heft, wo man dann auch ganz viel suchen kann und im Netz auch ganz viele Menschen findet, die dazu noch was gesagt haben, und doch bekommt man schon auch. Also es ist, wie gesagt, anstrengender geworden, Autoren zu finden, aber es gelingt immer wieder.
Mhm. Gibt es ein Heft, wo du sagen würdest, da bin ich besonders stolz drauf, dass man das zusammengekriegt hat?
Also da die Zeit so ins Land gegangen ist, kann ich sie gar nicht mal alle auswendig her sagen, aber wir haben ein Heft gemacht, ich weiß gar nicht, welcher Jahrgang das war, es muss in den 90ern gewesen sein, zum Thema Konsum und Gerechtigkeit, wo wir uns selber so die Frage gestellt haben. Es war die Zeit, wo der Mediamarkt dieses Thema hatte, Geiz ist geil. Und wir haben uns gefragt, warum ist eigentlich Gerechtigkeit nicht geil? Also kann man so ein Thema emotionalisieren? Kann man sagen, Gerechtigkeit, das ist meine Sache und da bin ich genauso hinterher wie jetzt, um ein Schnäppchen zu machen. Also kann man jetzt sagen, gerechter Konsum ist, kann man das emotionalisieren? Und das ist ein schönes Heft geworden. Das nehme ich heute noch gerne in die Hand das war ein tolles Thema, ja.
Toll. Gibt es manchmal auch heftige Reaktionen zu einem Thema, wo Leute sagen, da seid ihr völlig daneben und das passt einfach nicht, dass es auch starke Kritik gibt?
Eigentlich finde ich selten. Es gibt viel, viel zu selten Kritik und es gibt viel zu selten Reaktionen auch. Das sind dann oft auch konzeptionelle Hefte. Also wir haben für dieses Heft Übergänge sehr viel Lob bekommen. Und dann gibt es wieder Hälfte, wo ich denke, Mensch, das muss doch eine tolle Sache sein, und dann bekommt man keine Reaktion. Aber es sind eigentlich konzeptionelle Hefte, die Menschen auch unmittelbar gebrauchen können, und da wird auch die Zukunft sein. Also da wird man auch zukünftig mehr darauf eingehen müssen, dass man, ja, dass das Unterstützende, das ist die gesamte Konzeption, das ist ein unterstützendes Medium für Menschen, die mit Jugendlichen arbeiten. Da ist schon auch ein Punkt drin, der kritisch ist. Wir machen gerade ein Heft wir bereiten eins vor in der Redaktionsarbeit zum Thema Arbeit mit Kindern, weil das ja ein Thema ist, was so auch in dem Wort Jugendarbeit gar nicht mehr drin ist. Also viele Häuser außer Bayern, die heißen ja mittlerweile Ämter für Kinder- und Jugendarbeit, und da wird man zukünftig auch viel mehr Wert drauf legen, dass man diese Arbeit mit Kindern auch berücksichtigt.
Was natürlich was jeder, der ein Baugerüstheft in der Hand hat, sofort merkt, sind die Fotografien, die drin sind.
Ja.
Und das ist natürlich ein Punkt, dass die Hefte besonders macht. Und die meisten oder fast alle von diesen Fotografien sind ja von dir selbst. Wie hilft dir das Fotografien machen, das Fotografieren dazu, auch über die Themen nachzudenken, um die es geht?
Naja, also wir haben ja 2013 das Format umgestellt, und weil wir einfach mit der Schwarz-Weiß-Produktion, auch mit dem Format irgendwo am Ende waren, wobei viele gedauert haben, dass wir das Format vergrößert haben. Aber wir sind nun da, und weil wir das Ganze auch eher als Magazin aufbauen mussten, weil das einfach zeitgemäßer ist. Und in dem Zusammenhang hat die Fotografie nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen. Vorher waren das zwar auch eine ganze Menge an Bildern drin, es war schwarz-weiß, es war, aber nicht in dem Maße. Fotografie, der Prozess geht ja eigentlich andersrum. Es kommen die Artikel rein, und die Artikel werden gelesen, und dann beginnt die schwierige Aufgabe, die auch zu illustrieren und zu bebildern, diese Beiträge. Und da kaut man schon mal eine halbe Stunde, eine Stunde am Bleistift, um Sachen zu finden, die dazu auch passen. Und manchmal ist es gut, und manchmal kann es durchaus passieren, dass man was gefunden hat und dass man meint, es sei das Richtige, und vielleicht die Rezipienten sagen, was hatte sie gesagt, dabei gedacht bei diesem Bild. Ne? Aber es ist schon immer so, dass der Anspruch da ist, dass man einen Beitrag auch mit einem Bild einleitet, und dann entsprechend, entweder gibt es aktuelle Bilder dazu, jetzt auch zu dem Heft Ostern, was ich gerade vorbereite, gibt es verschiedene Beiträge zum Thema Osternacht, und da haben die Autoren auch mit Bilder geschickt. Aber diese anderen Illustrationen, die dann zu den die Nachdenkbilder sind im Grunde genommen, muss man sich halt ausdenken, und dann passiert das, entweder man hat was, man schaut in der eigenen Datenbank nach, oder aber man googelt auch mal einen Namen, jetzt nicht unbedingt, wo man im Netz was findet, sondern um vielleicht auf Ideen zu kommen.
Mit welchen über Motive Begriffen zum Beispiel.
Mit welchen Begriffen kann ich denn so, mit welchem Bild kann ich einen Begriff auch darstellen? Und das hilft eigentlich ganz gut. Und dann gibt es ja nun eine ganze Reihe von Datenbanken, wo man auch relativ günstig Bilder kaufen kann. Als Fotograf sage ich das sehr bedauernd, weil der Fotografiemarkt ziemlich am Boden ist. Aber es gibt ja zu günstigen Preisen bei verschiedenen Datenbanken Bilder zu kaufen, die allerdings, und das merkt man sehr stark, von der Bildsprache her amerikanisiert sind. Und dann passt das oft auch nicht. Es gibt ganz wenige Datenbanken, die auch wirklich ein Bild liefern, was dann auch im europäischen Kontext besser passt. Ne? Also wenn man Gruppe hat mit was ja oft auch notwendig ist, eine Gruppe von Menschen, die zusammenstehen und diskutieren. Also das ist alles im Business-Bereich und sehr stark amerikanisiert eben.
Und das heißt, dann ziehst du dann auch manchmal noch los und sagst dann, da möchte ich selber noch ein ja, Bild machen mit der Motividee?
Ja. Also wenn das notwendig ist, dann fotografiert man das. Manchmal baut man auch irgendwas auf dann, also das Titelbild für den Sozialraum. Jetzt kann man natürlich im Netz zum Thema Sozialraum unheimlich viele Dinge finden, wo irgendwelche Mensch-ärgere-dich-nicht-Figuren da rumstehen in der Gruppe oder in verschiedenen Gruppen. Ja, und so sucht man nach solchen Motiven und dann kam die Idee, ob man nicht einen Stadtplan nimmt und Gummibärchen kauft und Gummibärchen hinstellt, die fotografiert. Und das habe ich dann gemacht. Und da gibt es verschiedene Sachen, die dann verändert werden oder dann einfach nochmal nachfotografiert werden. Und dann klappt das in aller Regel dann auch mit solchen Bildern.
Du hast ja auch schon kurz angesprochen, aber vielleicht nochmal noch mehr auf den Punkt. Wie wünschst du dir eigentlich, dass Leserinnen und Leser das Baugerüst nutzen?
Naja, das hat zu tun mit meiner Vorstellung von Jugendarbeit. Ich habe Jugendarbeit. Also jetzt die Arbeit mit Kindern ist vielleicht da nochmal eine andere Kiste, aber Jugendarbeit habe ich immer verstanden als ein Nachdenken über Gott und die Welt. Und da ist mir ein Satz, ich weiß gar nicht, wo ich ihn her habe, aber er ist von Dorothee Sölle und die hat mal gesagt, der Tagesordnung dieser Welt eine andere Tagesordnung hinzufügen. Das ist ein Satz, der für mich so als Folie dasteht von Jugendarbeit. Und in dem Zusammenhang habe ich auch dann ganz viel von Josef Heil gelernt, vielleicht kann man dazu nochmal einen Satz sagen. Aber das ist so meine Idee, dass ich Beiträge bringen möchte in diesem Heft oder dass wir in der Redaktion Beiträge bringen möchten, die einfach eine Horizonterweiterung sind, die liefern Informationen und Themen, wo man sagt, hoppla, das ist jetzt eine Sache, die habe ich so vorher noch nicht gesehen und von daher, ja, es ist, darum ist es auch immer schwierig, über das Thema Online-Ausgabe nachzudenken. Natürlich könnte man das auch am Tablet lesen, aber dieses Baugerüst ist so eine Zeitschrift, die ich vielleicht auch mit ans Bett oder aufs Klo oder sonst wo hinnehme, wo ich einfach mal schnell einen Artikel lese, so ein Baugerüst liest man nicht durch, sondern sag mal hier, das interessiert mich jetzt und da komme ich auf neue Gedanken und das könnte ich dann auch irgendwann für die Jugendarbeit gebrauchen. Es gibt interessante Korrespondenzen aus früheren Jahren, dem Baugerüst wird immer vorgeworfen, es sei nicht praktisch genug. Und da gibt es durchaus dann auch Briefe, wo dann drin steht, jetzt habe ich dann auch entdeckt, dass dieser Beitrag zwar jetzt nicht die direkte Umsetzung ist, aber wo ich doch das eine oder andere für meine Arbeit und für mein konzeptionelles Denken und für meine Weiterentwicklung der Arbeit herausgefunden habe. Ja, Nachdenken über Jugendarbeit, das ist das Thema.
Genau, und da vielleicht auch, das war jetzt ja auch schon eine Einladung quasi an die Leserinnen und Leser zu sagen, nicht nur eng auf konzeptionelle Fragen zu gucken, sondern tatsächlich den Horizont zu weiten und damit dann auch Jugendliche, junge Erwachsene und sicherlich auch Kinder mit ins Gespräch zu bringen über die Fragen zwischen Gott und der Welt.
Ja, genau.
Genau, du machst das jetzt in der besonderen Form an der Arbeit im Heft. Ja. Was wären so Ideen, wo sind so Möglichkeiten für Leute, die in der praktischen Jugendarbeit stehen, um das auch intensiv zu tun, übers Baugerüst hinaus?
Naja, das, ich denke, da hat sich natürlich in den Jahren viel verändert. Als ich selber noch Ehrenamtlicher war, da war eine Jugendgruppe selbstverständlich. Wir sind einmal die Woche zusammengekommen, haben sogar ein Programm gehabt und haben heute über dies und nächste Woche über das gesprochen und sind anschließend Pizza essen gegangen. Das ist schwieriger geworden. Heute ist vielleicht die große inhaltliche Arbeit, die geschieht in Dekanatsjugendkonventen. Das ist vielleicht die Jugendgruppe auf Dekanatsebene heutzutage oder in Projekten. Aber trotzdem, es muss immer wieder versucht werden, meiner Meinung nach, auch thematisch was anzubieten, wenn es auch in einem kleineren Kreis ist. Aber das ist das Alleinstellungsmerkmal von evangelischer Jugendarbeit, dass ich Themen aufgreife, diese anbiete und damit Jugendlichen ins Gespräch komme, um ihnen mit ihnen zusammen zu erörtern, was könnte denn die Tagesordnung dieser Welt sein und wie können wir denn das auch realisieren, um in verschiedensten Themenbereichen da auch weiterzukommen, sei es jetzt Gerechtigkeit, sei es Frieden, sei es das Zusammenleben der Menschen in einer multireligiösen und multikulturellen Gesellschaft. Und da gibt es so viel. Und ja, da ist evangelische Jugendarbeit nach wie vor als Jugendverband der Jugendverband. Also es geht sicherlich in der katholischen Jugend ähnlich, aber da gibt es dann nicht mehr so sehr viele.
Dann ganz herzlichen Dank, Wolfgang, dass du mit Themen, mit Tagesordnung gesetzt hast und es sicherlich auch weiterhin tun wirst in den letzten Jahrzehnten, in den kommenden Jahrzehnten.
Ja.
Dafür ganz herzlichen Dank.
Vielleicht ein Wort noch zu Josefsthal, weil das nämlich auch die Verbindung ist, wie ich über Themen nachgedacht habe. Meine erste Verbindung.
Also es geht jetzt um das Studienzentrum Evangelische Jugendarbeit. Das
Studienzentrum Evangelische Jugendarbeit. Mhm. Ich war als Ehrenamtlicher mit der evangelischen Jugend in Josefsthal, mit meinem damaligen Dekanatsjugend, Leiter hieß er damals, ich weiß nicht, Referenten. Wir hatten, ich weiß, Thema wie war, ist auch egal, wir hatten eine Andacht in der Kapelle, die damals der Studienleiter Werner Schanz gemacht hat. Und der Werner Schanz hatte eine Flasche Wein in der Hand und stellte diese Flasche Wein auf die Altarstufen und ich saß direkt neben diesen Altarstufen. Und der Werner Schanz sagte, wer als erster diese Flasche Wein nimmt, kann sie behalten. Ich brauchte bloß einmal rechts neben mir zu lang, hatte diese Flasche. Und dann machte er eine Andacht zum Thema Gerechtigkeit. Dass Menschen unterschiedlich eine Voraussetzung haben, um Gerechtigkeit zu erfahren. Und das ist evangelische Jugendarbeit. Genau diese Sache, so einen Einstieg zu haben und dann über dieses Thema nachzudenken. Und das ist das Anliegen von vielen, vielen, die mitarbeiten. Und das ist auch das Anliegen einer Zeitschrift für Jugendarbeit.
Ganz herzlichen Dank, Wolfgang.
Gerne.
Das war die erste Ausgabe von Zukunft Jugendarbeit. Dieser Podcast wird alle 2 Wochen bei iTunes erscheinen und wo es sonst noch Podcasts gibt. Abonniert es am besten, dann verpasst ihr keine Folge. Für Feedback bin ich sehr dankbar. Bitte schreibt einfach direkt per E-Mail an mich. roger.schmidt@josefsthal.de. Bis zum nächsten Mal.